Gemeinde, Familie oder Fabrik? Nach den ersten Dreiviertelstunde, die wir jetzt hier zusammen verlebt haben, was ist euer Eindruck? Was sind wir als Gemeinde? Sind wir mehr eine Familie oder ist es mehr ein Unternehmen? Das ist eine spannende Frage und vielleicht denkt sich der eine oder andere schon, ja, was willst du, lieber David, zu dem Thema sagen, der noch nie in einem vernünftigen Anstellungsverhältnis war? Nach dem Abi bin ich nach Gießen zum Studium, habe Theologie studiert und bin dann nach Haiger gekommen und war noch nie in einem säkularen Unternehmen fest angestellt. Gut, ich habe mit meiner Mama mal 5 Jahre die Grundschule geputzt, aber da war nicht ich angestellt, sie war angestellt. Was ist der Eindruck von euch aus dem Deutschkurs? Wir freuen uns sehr, dass wir euch jetzt hier mitten unter uns haben, dem Deutschkurs unserer Gemeinde. Habt ihr den Eindruck, dass der Deutschkurs eine Familie ist oder eine Fakultät? Und so wie wir euch hier auf der Bühne erlebt haben, haben wir den Eindruck, dass ihr so eine kleine Familie seid. Man nimmt sich in den Arm, man hilft sich, man stützt sich, man stellt sich zur Seite und euer Ausdruck spricht Bände. Ist das unser Ausdruck, wenn wir zusammenkommen als Kinder Gottes? Und da fällt ja ein Begriff, was mehr für Familie spricht als für eine Fabrik. Wir sind Kinder, wir beten unseren Vater im Himmel an. Wieder ein Begriff, der für Familie steht. Bei der Gemeindeaufnahme habe ich eben diesen Bruder Dan Kring begrüßt als Bruder. Sehen wir uns tatsächlich als Brüder und Schwestern oder sind wir Angestellte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Werk? In den vergangenen Wochen ging es in den Predigten sehr stark um dieses Thema Mitarbeit in der Gemeinde und so könnte man den Eindruck haben oder bekommen, dass wir tatsächlich ein Unternehmen sind. Was ist die Ware, die wir produzieren? Was müssen wir verkaufen oder müssen wir nichts verkaufen? Ich habe eben gesagt, naja, ich bin nicht der rechte Berater für dieses Thema und doch war ich Angestellter, war in einem Angestelltenverhältnis zur Sünde. Jesus sagt, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Ich war in einer Abhängigkeit von der Sünde. Ich hatte einen Vorgesetzten, eine fremde Vormundschaft, und zwar die Sünde selber, die mich in der Kontrolle hatte. So kann ich darüber reden, was es bedeutet, abhängig zu sein, angestellt zu sein. Ich kann aber auch darüber reden, was es bedeutet, frei zu sein. Christus hat mich befreit von dieser Sünde. Und um diese komplexe Sache, dieses Thema runterzubrechen und verständlich zu machen, gebrauche ich ein Beispiel aus meinem Studium an der FTH in Gießen. Da war es so, dass wir im ersten Jahr eine Vorlesung hatten, die hieß Bibelkunde Neues Testament und Bibelkunde Altes Testament. Und der Professor hat uns dann so durch das erste und das zweite Semester geführt und am Ende gab es eine Prüfung. Und als wir dann die Prüfung, diese dreistündige Prüfung hatten und er uns dann die Aufgabenblätter ausgeteilt hatte, verließ er den Raum und war einfach weg. Und ich saß da vor meinem Arbeitsblatt und dachte mir, was denn jetzt passiert? Ich war gewohnt, also es war selbstverständlich, dass ich abgeguckt habe bei Klassenarbeiten. Ich bin so durch meine Schulzeit gekommen, dass ich gespickt habe. Und jetzt da in dem Studium geht der Professor einfach weg. Und der Reiz abzugucken war plötzlich nicht mehr da. Ich habe diesen Jim Anderson erlebt als einen ganz liebevollen alten Mann. Und ich glaube, dass er allen Ernstes geglaubt hat, dass wir nicht abgucken. Und in 1. Korinther 13 steht auch in Vers 7, die Liebe glaubt alles. Wenn er mir also so viel Liebe entgegenbringt und Vertrauen entgegenbringt, dann werde ich doch diese Liebe und das Vertrauen nicht kaputt machen, indem ich rüberschaue. Und wir mussten 66 Verse auswendig können für diese Prüfung und es wäre ein leichtes, mal rüber zu gucken, denn das erste Wort würde ja schon genügen, um sich den Schluss oder den Rest zusammenreimen zu können. Nein, habe ich gesagt, ich gucke nicht ab. Das, was die Regeln und Gesetze die ganze Schulzeit über nicht geschafft haben, den David Kröker dahin zu bringen, dass er nicht abguckt, hat die Liebe des Jim Anderson geschafft, dass ich von nun an im Studium nicht mehr abgeguckt habe und durch seine Gnade, Gottes Gnade, bestanden habe. Ja, das verstehe ich natürlich so, dass die Ehre dem Herrn zugeführt wird. Denn er ist derjenige, der uns so erreicht hat mit dieser Liebe. Und damit habe ich den Kern meiner Predigt verraten. Das Wesen unserer Gemeinschaft ist nicht eine Auflistung von Gesetzen und Geboten, die zu befolgen sind, sodass wir tagtäglich versuchen, ein guter Christ zu sein und diese und jene Dinge tun müssen. Nein, das Wesen, der Kern unserer Gemeinschaft ist Liebe, die Mitte unsere Gemeinschaft ist das Kreuz Jesu Christi und nicht das Kreuz an sich, sondern das, was am Kreuz geschehen ist, was wir an Ostern gefeiert haben, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gesandt hat, damit wir errettet sein können. Und er hat durch seine Liebe unser Verhalten verändert. Er hat nicht allen Ernstes geglaubt, durch eine Auflistung von Geboten und Gesetzen würde er diese Gemeinschaft hier in der Schillerstraße umändern können. Jesus wusste ganz genau, das wird nicht reichen. Seine Liebe hat es geschafft, dass manch einer, der damals stur war, heute nicht mehr stur ist. Dass manch einer, der damals geizig war, heute großzügig ist. Dass manch einer, der so einen finsteren Blick hatte, heute freundlich und friedlich schaut. Das hat seine Liebe geschafft und das möchte ich begründen. Wir haben unseren Predigttext in 1. Timotheus 5, Vers 1 und 2. Und da werdet ihr Worte vorfinden, die einem Verhaltenskodex gleichen. Und da will ich mal fragen, welche Firma würde sich diesen Verhaltenskodex an die Wand hängen? Die Worte, die Paulus zu Timotheus spricht. 1. Timotheus 5, die Verse 1 bis 2. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Eine gängigere Übersetzung, einfach zu verstehen. Noch einmal den Text aus einer anderen Übersetzung. Wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, dann fahre ihn nicht heftig an, sondern rede so mit ihm, als wäre er dein Vater. Jüngere Männer ermahne wie Brüder, ältere Frauen wie deine Mutter und jüngere Frauen wie Schwestern mit aller gebotenen Zurückhaltung. Paulus spricht hier zu einem jungen Mann. Berufen hat er den Timotheus im Alter von 20 Jahren ungefähr. Damals in der zweiten Missionsreise in Lystra hat Paulus zu Timotheus gesagt, komm mit. 15 Jahre später schreibt er einen Brief an Timotheus, da ist Timotheus noch 35 Jahre alt, ein Jahr älter als ich, und sagt zu ihm, niemand verachte deine Jugend. Paulus sieht den Timotheus definitiv noch in der Kategorie Jugend, junger Mann. Also muss der Timotheus die Älteren in der Gemeinde, die dann 40 aufwärts sind, 40, die Zahl kommt daher, dass der reiche Jüngling in dem Gleichnis, was Jesus weitergibt, wahrscheinlich 40 Jahre sein musste, auch als Jüngling bezeichnet wird. Und deswegen sagen wir mal so grob, dass die Kategorie jung 0 bis 40 ist, die Kategorie alt 40 aufwärts ist, dass sowohl bei den, habe ich was falsch gemacht? Ich will euch ja nicht ermahnen. Gut, manch einer fühlt sich da angesprochen, vielleicht war es das. Und deswegen sagt Paulus zu ihm, hey, schau mal, wenn du Geschwister in deiner Gemeinde hast, die älter sind als du, also 40 aufwärts, eben älter sind, dann geh du mit ihnen um, als seien sie deine Väter, als sei dieser ältere Herr dein Papa. Und geh mit der Dame, mit der älteren Frau so um, als sei sie deine Mutter. Und mit den Altersgenossen geh um, also mit den Jungs so wie Brüder und mit den Frauen so wie Schwestern. Paulus selber ist wahrscheinlich hier älter als 40 und er spricht den Timotheus an als ein Kind. Wir reden ständig von dieser Lehrer-Schüler- Beziehung, die die beiden hatten. Paulus sagt immer, es ist mein Kind. So schreibt er ihn an. Und deswegen können die Älteren unter uns heute das auf sich so beziehen, dass die Altersgenossen, also die älteren Männer, behandelt oder angesprochen werden als Brüder, die Damen als Schwestern, die jungen Männer als Söhne und die jüngeren Frauen als Töchter. Natürlich sind wir alle Brüder und Schwestern, die wir Kinder Gottes sind. Aber im Umgang miteinander verhalten wir uns so, wie Paulus das hier anordnet. Und ich habe gerade am letzten Wochenende meinen Vater ermahnen wollen und wir hatten einen Spaziergang gehabt. Und ich habe mir lange überlegt, wann sagst du es ihm und vor allem wie. Und dachte mir, da bei diesem Spazierweg, da kann ich es mal sagen. Mit dieser Haltung gehen wir ins Gespräch als jüngere Menschen, wenn wir einen älteren Bruder, eine ältere Schwester ermahnen wollen, dass wir eine günstige Situation abwarten, wo wir Zeit haben und den nötigen Respekt haben, um mit unseren älteren Geschwistern Dinge zu bereden, die offensichtlich nicht gut sind. Warum sollte man überhaupt jemanden ermahnen? Paulus sagt, ermahne die. Aber warum sollten wir nicht, warum können wir den anderen nicht einfach stehen lassen, da wo er ist? Das Wort ermahnen ist ein ganz großes Wort und da stecken viele Dinge drin. Man könnte diesen Begriff auch bezeichnen als bitten, auffordern, zu etwas aufrufen, ermutigen, trösten, bestärken, einladen, zu Hilfe rufen, um Hilfe bitten. Und ich habe zwei Szenen rausgesucht in der Apostelgeschichte, wo dieses Wort fällt, und zwar einmal in der Predigt von Petrus. In der Apostelgeschichte 2, Vers 40 steht, Petrus ermahnte sie und sagte, lasst euch retten vor dem Gericht. Lasst euch. Er zwingt sie nicht, er bittet sie. Lasst euch. Und dann gibt es eine weitere Stelle, da ermahnt Gott selbst. Da fällt auch dieses Wort ermahnen in 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und so ist die Bibel voll von lasst uns Aufforderungen. Und wer hier Gottesdienste miterlebt hat oder andere Gottesdienste besucht hat von evangelikalen Christen, der wird feststellen, dass auf der Bühne oft dieser Satz fällt, lasst uns aufstehen zum Gebet, lasst uns ein Lied singen, lasst uns jetzt beten, lasst uns Gemeinschaft haben, lasst uns, lasst uns, lasst uns. Das ist die Art, wie wir miteinander kommunizieren. Da gibt es keinen, der von oben herab sagt, wir beten jetzt und jeder betet. Wir singen jetzt und jeder singt. Es gibt natürlich Kulturen, da wäre sowas möglich, hier in der westlichen Welt undenkbar, aber es braucht es auch nicht. Ich will es begründen. Warum? Wir sind immer werbend. Wir versuchen, unseren Bruder und unsere Schwester, unseren Mitmenschen zu gewinnen. Und trotzdem könnte man jetzt sagen, warum lassen wir uns nicht einander einfach in Ruhe? Nach dem Motto, leben und leben lassen. Warum muss man jemanden ermahnen? Können wir nicht einfach den anderen tolerieren? Da fällt jetzt das Wort Toleranz. Darin steckt die Wortbedeutung erdulden und ertragen. Tolerant sein heißt duldsam zu sein, nachsichtig zu sein, großzügig zu sein, weitherzig zu sein. Sollen wir Christen nicht tolerant sein und den anderen stehen lassen, wo er ist? Auf der Verhaltensebene müssen wir tolerant sein. Stellt euch vor, ich wohne hier, mein Nachbar wohnt da, uns trennt ein Zaun, eine Mauer. Und wir lassen ihn leben, wie er lebt. Wir dringen nicht in seine Privatsphäre. Wir zwingen ihn nicht, etwas zu tun. Auf der Herzensebene durchdringen wir aber diesen Zaun. Sollte das Kind des Nachbarns in den Teich fallen, der zweijährige Junge, dann werden wir über den Zaun springen und ihn retten. Eine Mama respektiert die Freiheit ihres rebellischen Sohnes. Sie respektiert die Grenze, sie respektiert diese Tür in sein Zimmer. Sie geht da nicht hindurch. Aber mit ihren Gebeten und mit ihrer Liebe durchdringt sie diese Tür und betet Tag für Tag für ihren Sohn. Noch einmal, auf der Verhaltensebene sind wir tolerant. Wir zwingen niemandem was auf, denn das wäre kontraproduktiv. Auf der Herzensebene durchdringen wir jeden Zaun und jede Mauer, weil wir die Menschen lieben. Und so hat Jesus Christus uns erreicht. So hat er uns in die Nachfolge gerufen. Niemand von hier, der sich Christ nennt, würde sagen, er hat mich gezwungen, ihm nachzufolgen. Niemand kann hier stehen und sagen, naja, er hat mich gepackt und hat gesagt, werde Christ. Kein Zwang. Und doch hat seine Liebe unsere Herzen erreicht. Er hat sein Leben am Kreuz von Golgatha für uns gegeben, sodass wir bereitwillig gesagt haben, hier, nimm alles, was ich bin. Und so erreicht die Liebe doch den Nachbarsgarten. Wenn nun dein Feind hungert, steht in Römer 12, Vers 20, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Durch die eigene Güte und Liebe wird der Feind so beschämt, dass er die feindselige Haltung aufgibt. So hat Gott, Jesus Christus, uns erreicht. Liebe ist immer stärker als jede Art von Zwang. Und jetzt auf das Themengebiet Kindererziehung bezogen, will ich das mal deutlich machen. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, die Kinder zu einer Handlung zu erziehen. Da gibt es die Macht der Belohnung und die Macht der Drohung und dann die Macht der Liebe. Und wir als Eltern wissen ganz genau, wenn wir sagen, hier, räum dein Zimmer auf und dann darfst du nachher einen Film gucken, dann ist es die Macht der Belohnung und dann macht das Kind das auch. Es gibt die Macht der Drohung. Wenn du jetzt das und dies nicht tust, wirst du nachher einen Nachtisch, ein Gummibärchen weniger bekommen als dein älterer Bruder. Ist Anreiz genug, Drohung genug, dass das Kind dann spurt. Aber diese Mächte werden nicht die Kraft haben, die Liebe hat. Ich will es deutlich machen. Ihr wisst vielleicht, ich habe 3 Söhne im Alter von 5, 3 und 1. Wenn ich nur über die Macht der Belohnung komme, kommt irgendwann, sagen wir mal bei dem Moses, dem 5-Jährigen, kommt irgendwann mal eine fremde Person, nehmen wir mal ein Mädchen, und bietet ihm eine Belohnung, die ich nicht bieten kann. Und schnell habe ich meinen Sohn verloren. Die Macht der Bedrohung, irgendwann mal, gibt es im Leben meiner Kinder eine bedrohende Kraft, die noch bedrohlicher ist als all meine Drohungen. Und meine Kinder werden sich plötzlich dieser fremden Macht unterwerfen. Das kann auch eine fremde Ideologie oder Weltanschauung oder Religion sein. Und zack, habe ich meine Kinder verloren und sie sind verloren. Deswegen braucht es die Macht der Liebe. Irgendwann mal kommt ein Jesus Christus daher, tritt meinen Kindern in den Weg und gewinnt sie, sodass sie sagen, Jesus ist mir mehr lieb als du, Papa. Und dann habe ich sie nicht verloren, sondern sie sind vom großen Gott gefunden worden. Und dann weiß ich und muss das dann annehmen und erkennen, dass da eine Liebe ist, die größer ist als meine. Gott hat es nicht nötig, uns zu ködern über Belohnung oder über die Drohung. Er hat es nicht nötig, er tut es über die Liebe. Und deswegen kann man die Gemeinde Jesu nicht vernichten. Selbst wenn man die Pistole einem Christen an die Schläfe hält und sagt, verleugne deinen Glauben, dann steht der Christ kniend da und sagt, nein, ich glaube an Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Und aus welcher Kraft macht er das? Aus der Kraft der Liebe, die größer ist als die Kraft der Drohung. Leugne deinen Glauben und ich gebe dir alle Schätze und Mächte dieser Welt, sagt Satan zu Jesus Christus dort in der Wüste, wenn er 40 Tage hungert. Nein, sagt Jesus, der Mensch lebt nicht von Brot allein und er unterwirft sich nicht dieser Macht, der Belohnung, sondern der Liebe des Vaters hat diesem Jesus Christus die Macht gegeben, dort auszuhalten. Warum rede ich hier über die Liebe? Das ist die Mitte unserer Gemeinschaft. Diese Liebe ermöglicht ein familiäres Miteinander. Jede Papa weiß, dass er sein Kind verliert, wenn er versucht, es ständig zu zwingen, zu kontrollieren. Das Kind bricht aus. Es ist nicht möglich, seinen Ehepartner zu zwingen, zu kontrollieren. Die Ehe geht kaputt. Das wissen wir alle. In unserer Familie wissen wir, dass wir keine Machtmittel haben, außer die Liebe. und versuchen es in anderen Gemeinschaften wie Gemeinde oder anderen Arbeitsbereichen dann doch irgendwie mit weltlichen Maßstäben zu tun. Ich will euch heute sagen, Gott liebt euch, Gott liebt dich, allen Schülern, die im Deutschunterricht sind, Gott liebt dich. Er hat es bewiesen, er hat das nicht nur gesagt, er hat seinen Sohn gesandt auf diese Welt, damit er die Schuld von uns allen, von jedem Einzelnen auf sich nimmt und uns vergibt. Und dann sagst du, ja, da kann ich doch machen, was ich will, wenn er mir immer vergibt. Aber warum habe ich da bei der Prüfung dort bei dem Jim Anderson nicht das gemacht, was ich wollte, nämlich abgucken? Weil die Liebe stärker war als mein Egoismus. So viele ihn, Jesus Christus, aufnahmen, denen gab er das Recht. Und jetzt fällt wieder ein Begriff, der für Familie steht. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und Paulus sagt dann weiter, also bin ich nicht mehr Sklave, sondern Sohn, sondern Tochter, würde eine Frau sagen, die Jesus Christus aufnimmt. Natürlich kann ich nicht für ein Unternehmen, für eine Fabrik sprechen, aber es gibt doch große Unterschiede. Wir sind als Gemeinde mehr Familie als eine Produktionsstätte, ein Werk. Denn der Unternehmer hier in der Gemeinde ist kein geringerer als Jesus Christus selbst. Du bist Petrus, sagt Jesus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und dann fragt man sich ja, was sind die Produkte und die Erzeugnisse, die wir dann herstellen? Wir haben einen klaren Auftrag, machet zu Jünger alle Menschen. Und wer mal ein bisschen evangelistisch unterwegs war, weiß, dass es über Druck und Zwang überhaupt nicht geht. Menschen aus der Nachbarschaft, aus dem Freundeskreis, aus der Familie werden wir nicht erreichen, indem wir Druck ausüben. Da braucht es Liebe. Dann die Frage, ja, wie macht das Jesus? Wie baut er seine Gemeinde, wenn es dann um Werkzeuge geht, die es in einer Fabrik braucht, um Erzeugnisse herzustellen? Stellen wir fest, wir selbst sind die Werkzeuge. Ich lese Römer 6, Vers 13. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Das heißt, das hier, was ihr vorne seht, in diesem grau-schwarz-weißen Hemd und der schwarzen Hose, ist ein Werkzeug. Ein Werkzeug Gottes. Möchtest du ein Hammer Gottes sein? Möchtest du eine Zange Gottes sein? Sag es ihm, Jesus, hier, ich gebe mich dir hin. Ich bin dein Werkzeug. Nicht ich bin der Bauherr, der Werkzeuge gebraucht, um Gemeinde zu bauen, sondern Christus ist der Bauherr, der uns, mich als Werkzeug gebraucht, um seine Gemeinde zu bauen. Das ist wahrscheinlich der große Unterschied. Und während es in Unternehmen oft so zugeht, dass manche dann unter Kontrolle gehalten werden durch Macht durch Entlohnung oder Belohnung, wenn du nicht spurst, dann Gehaltskürzung oder sonst welche Maßnahmen, geht es in der Gemeinde Jesu ausschließlich über die Macht der Liebe, die ich eben beschrieben habe. Warum also dieser Appell des Apostel Paulus an Timotheus, geh mit deinen Mitmenschen um, als seien sie Familienmitgliedern? Denn Paulus weiß ganz genau, in der Gemeinde lässt sich nichts bewegen außerhalb der Liebe. Ein tönend Erz, sagt er, sind wir. Da wird nichts passieren, wenn wir nicht über die Liebe kommen. Nun fragt sich vielleicht der ein oder andere, naja, und woher kriege ich die Liebe? Ich habe die nicht offensichtlich. Ich kann manche aus meiner Familie, aus meinem Umfeld nicht ausstehen. Ich will mit einem Beispiel abschließen, die Predigt. Wir waren in der vergangenen Woche in Österreich, haben die Gemeinde Rehe begleitet. Ich habe dort Andachten gehalten. Und am ersten Tag kamen wir als Familie dort an und haben so die Geschwister aus der Nachbargemeinde in Rehe kennengelernt. Und dann kam ein 5-jähriger Junge dahergelaufen, hat unsere drei Jungs, unsere Kinder, gesehen und wollte sofort mit denen Freund sein und mit ihnen spielen. Und ich habe diesen kleinen 5-jährigen Jungen gesehen und merkte, seine Nase läuft. Er hat Schnodder. Und jeder weiß, also wenn die Kinder im Urlaub krank sind, dann macht's keinen Spaß. Und er kam aber mit einer vollen Haribo-Tüte und ich wusste, wir werden gleich noch zu Abend essen. Das ist nicht das, was meine Kinder jetzt brauchen. Und in mir kam ein Unmut auf, dem Jungen gegenüber. Ich hab im Herzen schon gesündigt. Ich habe gesagt, geh weg hier, lass meine Kinder in Ruhe. Ganz, ganz böse. Und dann habe ich mich erwischt bei diesem Gedanken, habe gesagt, Jesus, zerbreche mein Herz für diesen Jungen. Und schon 1-2 Tage später wich mir ein Mensch nicht von der Seite. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es einen Masterplan gibt für ein liebevolles Miteinander hier. Was ich aber sagen kann, es braucht einen Zerbruch in unseren Herzen für unsere Mitmenschen. Und wenn es da irgendjemanden gibt, den du nicht leiden kannst, dann sag bitte, Jesus, breche mein Herz für Max Mustermann. Hoffentlich sitzt kein Max Mustermann hier in den Reihen. Amen.